Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser Bibelstunde. Es ist jetzt für mich die erste Bibelstunde nach dem dreiwöchigen Bibelkurs, den wir hier hatten. Manche von Ihnen haben das auch begleitet aus der Ferne und auch hier in den Bibelstunden der letzten Wochen. Und wir danken einfach für alle Fürbitte in dieser Zeit für uns und auch alle Teilnehmer. Ja, Sie haben sich aufgemacht, es ist jetzt der erste irgendwie regnerische Tag. Wir hatten wirklich 3 Wochen Sonne, aber Sie sind jetzt wiedergekommen und wir rechnen damit, dass Jesus die Sonne selber leuchtet und unsere Herzen hell macht. Und darum begrüße ich Sie jetzt auch im Namen dieses Gottes, des Vaters, der jeden von uns hier heute erwartet, des Sohnes, der uns begleitet und des Heiligen Geistes, der unsere Herzen erleuchtet und selber leitet in dem, was wir hören und verstehen sollen. Damit rechnen wir. Und wir grüßen auch alle Mütter mit ihren Kindern im Mutterhaus oben und auch alle Schwestern im Weitblick drüben. Alle sind wir verbunden durch denselben Herrn, auch wenn wir jetzt einander nicht alle sehen können. Herzlich willkommen. Und wir können diesem Herrn antworten mit einem Gebet im Lied, was wir auch erwarten: Jesus, wir sehen auf dich. Deshalb sind wir zusammengekommen und Sie finden das unter der Nummer 385. Entschuldigung, 285. Ja, nicht nur nach dem Bibelkurs, aber auch da gilt es jetzt wieder loszulassen. Eine besondere Ferienzeit. Ich weiß nicht, was hinter Ihnen liegt, aber es gibt immer etwas loszulassen für uns, damit man weitergehen kann. Und ich habe mich gefragt, was ist dann wichtig, festzuhalten oder was muss ich noch loslassen? Jesus lädt uns ein, dass wir uns keine Sorgen machen, dass wir die Sorgen loslassen, weil der dreieinige Gott für uns tätig ist. Und ein Lied in jüngerer Zeit von Heiko Bräuning hat es zum Ausdruck gebracht. Was immer hinter Ihnen liegt und was immer jetzt vor Ihnen liegt, Jesus lädt uns ein, geh auf deinem Weg getrost und ohne Sorgen. Geh mit Gottes Segen, geh ihn mutig voran. Geh an seiner Hand, du bist bei ihm geborgen. Geh mit Gottes Segen voran. Und in den Strophen entfaltet er, was er für uns tut. Und das wollen wir jetzt miteinander singen. Und ich singe das von hier aus ein bisschen mit, falls es nicht so vertraut ist. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir nicht alleine in die Zeit gehen müssen, die vor uns liegt. Du weißt, was für jeden von uns hinter uns liegt. Ob es Freude war, Ermutigung oder Schweres, das wir noch schlecht loslassen können. Danke, dass du unsere wunden Punkte kennst und dort eingreifen willst mit deiner heilenden Hand. Das brauchen wir und damit rechnen wir auch jetzt, dass du zu uns kommst durch dein Wort in deiner Kraft, die über alles Verstehen und Erbitten geht. Wir vertrauen uns dir jetzt an für diese Stunde und danken dir für deine Gegenwart in unserer Mitte. Amen. Loslassen, das war für mich und für uns alle jetzt auch in verschiedener Hinsicht ein Thema. Man muss sich immer wieder verabschieden von Menschen, die uns lieb sind, von Dingen, die uns wertvoll geworden sind, von Aufgaben. Es ist ganz unterschiedlich. Was wir vermissen. Wir haben letzte Woche an dieser Stelle uns von hier aus durch Kurt Schneck verabschiedet von Hans-Peter Reuer auf dieser Erde. Er ist direkt in die Arme Gottes geflogen und lässt uns ohne seine Predigten hier als Bruder und Freund auch unseres Mutterhauses zurück. Aber wir sind eingeladen, das zu tun, was er immer gepredigt hat. Schau auf Christus, folge ihm. Immer wieder ist es für uns ein Thema, sagte ich schon. Und als es letztes Jahr für mich in einer bestimmten Hinsicht so war, da hatte ich im Sommer einen Urlaub mit Schwestern und wir hatten einen Nachmittag am See verbracht und ich hatte schon vorher den Eindruck, Gott sagt mir, jetzt nimm einfach mal deine Buntstifte mit und ein Blatt Papier. Das habe ich dann gemacht. Ich hatte keinen Plan. Ich kann auch nicht gut malen. Aber während die anderen im Wasser waren, malte ich meinen ersten Strich und meinen zweiten. Und dann wusste ich schon, ich werde Notenlinien machen. Und auf einmal klang eine Melodie in meinem Herzen und ich kannte auch den Text dazu. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Das war auf einmal da, es kam zu mir wie ein Geschenk. Ich habe jetzt das monatelang weder gesungen noch gehört, wie das Gott so manchmal macht, dass er uns ein Lied ins Herz gibt. Und dadurch wurde es spürbar hell in mir und darum malte ich meine ersten Noten gelb. Jetzt zeige ich Ihnen auch, was draus geworden ist. Also, wie gesagt, nur ein Ausdruck meines Nachmittags, also kein Kunstwerk. Und dann kam ich an die Worte, lieben Gott. Ja, das haben Sie da. Und es sind diese langgezogenen Noten und ich wusste auf einmal, ja, es ist ein Gott der Liebe, auch wenn er mir jetzt dieses Loslassen zumutet. Und darum malte ich diese Noten rot. Und auf einmal spürte ich, wie dem Schmerz in meinem Herzen irgendwie die Spitze abgebrochen war. Ich empfand Erleichterung. Und auf einmal sah ich auch diese Notenlinien wie einen Weg. Also nicht nur als Notenlinien, sondern wie einen Weg mitten durch meinen Schmerz und meine Traurigkeit, die schon monatelang auf mir gelegen hatte. Und Gott tröstete mich selber durch dieses Lied, durch dieses Malen und die Farben und den Text. Und so endete dieser Badenachmittag. Zu Hause schrieb ich dann doch den Text noch ein bisschen drunter und drüber und da merkte ich, dass diese roten Noten nicht nur zu dem lieben Gott passen, sondern dass sie auch genau auf den Allerhöchsten kommen und auf das Wunderbare erhalten werden. Auch wenn mir Wegabschnitte schwerfallen, auch wenn mir der Boden wie Sand unter den Füßen wegrutscht, wenn er in die Schieflage kommt. Aber wer Gott dem Allerhöchsten traut, mitten in der Traurigkeit, ne, der kommt immer von beiden Seiten kommt die Not und die Traurigkeit in unseren Weg. Das lässt sich nicht ändern, solange wir auf der Erde sind. Aber mitten da drin hat der auf keinen Sand gebaut, sondern auf die ewige Treue Gottes. Und wie von selber merkte ich dann, der Text passt einfach jetzt nicht mehr auf die Sandfarbe, sondern rutscht auf diesen festen Grund, auf das Königsblau des Himmels, auf die Treue Gottes, die mich hält, auch wenn ich Menschen oder anderes, was mir wichtig ist, loslassen muss. Ja, ich habe dann geschaut, später, wie das Lied eigentlich zustande gekommen ist, welche Erfahrung von Georg Neumark dahinter steht. Und tatsächlich erfuhr ich, er musste auch loslassen. Und zwar nicht erst als alter Mann, da leuchtet es einem irgendwie ein, dass man immer mal was loslassen muss, sondern schon ganz jung. Er kommt ursprünglich ja aus Langensalza, ist in Thüringen, und hatte auch einen Traum für sein Leben. Und mit 19 Jahren versuchte er, den umzusetzen, mal die ersten Schritte zu tun. Er hatte sich vorgenommen, in Königsberg bei Simon Dach Dichtkunst zu studieren. Und er hatte sich auch das Geld zusammengespart, aber es war ja die Zeit des 30-jährigen Krieges und da war es nicht gefahrlos, alleine zu reisen. Also wir denken uns ja, Bus, Bahn, Flugzeug, das alles müssen wir uns ja wegdenken. Und darum hat er sich einer Gruppe zu Fuß, ja, war das, hieß es, von Kaufleuten angeschlossen, weil das mehr Schutz versprach. Aber schon nach 150 Kilometern wurden sie tatsächlich überfallen, ausgeraubt. Die Kaufleute hatten natürlich viele Ware, die sich zu Geld machen ließ. Und eben auch das Ersparte von Georg Neumark war Beute geworden. Diese Kaufleute haben die Flucht ergriffen danach, also es ging ihnen nicht ans Leben, die wollten nur die Sachen mitnehmen und ließen Georg Neumark allein zurück. Der konnte jetzt nicht sein Handy aufklappen und sagen, Mama, mir ist was passiert, hier bin ich, kannst du mich bitte abholen? Da war halt nichts, was man hätte haben können, um Kontakt aufzunehmen. Er musste laufen und dann lief er nach Magdeburg, musste an die Türen klopfen, fragen, ob, ja, aus einem Reisenden mit einem festen Ziel war ein Flüchtling geworden, der nicht wusste, ob er noch mal satt wird, ob er noch mal irgendwo in Sicherheit schlafen kann, ob er noch mal Arbeit findet und was aus seinem Traum wird, das wusste er schon gar nicht. Er konnte dort nicht bleiben, auch nicht in Lüneburg, wo er dann hinlief und nach Hamburg. Überall, an jeder einzelnen Tür, hat er ein freundliches Unterkommen gefunden, auch eine Mahlzeit, aber er konnte nirgendwo bleiben und schon gar keine Arbeit finden. An das Studium, wie gesagt, war nicht mehr zu denken. Eins hatten sie nicht ihm gestohlen, er hatte einen Schäferroman geschrieben und es gelang ihm, ihn einem Verleger zu verkaufen. Auf diese Weise verdiente er das Geld für seine Weiterreise nach Kiel, wo er unter vielen Entbehrungen den Winter verbrachte. So liest man es in der kurzen Biografie. Das liest sich schnell, aber jeder einzelne Tag des Hungers über den Winter, des Frierens und der Angst, was aus dem Leben noch werden soll, hat ihn ja begleitet. Das muss man erst mal überstehen. Und er hatte ja viele Ängste. Er konnte nicht weg. Er hatte kein Geld dafür. Und im Frühjahr erlebte er dann ein Eingreifen Gottes, auch wieder durch einen Landsmann aus Thüringen, der vermittelte ihm Arbeit bei der Familie eines Amtmanns. Er sollte seine drei Kinder unterrichten. Und damit war ein erster Wunsch erfüllt. Das hieß nämlich, er hatte jetzt Arbeit, ein Bett und frische Kleidung. Drei Dinge, die das letzte halbe Jahr Mangelware waren. Diese Wende in seinem Leben bestärkte ihn in dem Bewusstsein, ich habe einen Vater im Himmel. Es hat ihm Heilsgewissheit vermittelt. Ich habe einen Vater im Himmel, der für mich sorgt und ich bin sein Kind. Aufgrund dieser Erfahrung, also mit 20 Jahren, entstand sein berühmtes Lied. Wer nur den lieben Gott lässt walten, den wird er wunderbar erhalten, in aller Not und Traurigkeit. Und er hat seinem Lied eine Überschrift gegeben, Trostlied, schrieb er, dass Gott einen jeglichen zu seiner Zeit versorgt und erhalten will nach dem Spruch, wirf dein Anliegen auf den Herrn, denn er wird dich wohl versorgen. Also er kannte die Psalmen, das war ihm wichtig gewesen. Und auch diese schlichte, innige Melodie hat er wahrscheinlich noch in dieser Zeit komponiert. Ich habe mich gefragt, wie ist das bei mir? Wie ist es bei uns? Bestärkt es uns auch, Gottes Kind zu sein, wenn wir Arbeit, ein Bett und frische Kleidung haben? Bringen wir dafür Gott noch einen Dank? Macht es uns gewiss, dass wir einen Vater im Himmel haben und dass wir Gottes Kinder sind? Nach ein paar Jahren Hauslehrertätigkeit hat er sich ein bisschen was zusammengespart und war dann in der Lage, seine Reise nach Königsberg tatsächlich anzutreten. Aber hier machte er erstmal was ganz anderes, als sein Traum gewesen war. Er studierte 4 Jahre lang Rechtswissenschaft, also ganz was anderes. Und hobbymäßig ließ er sich in Dichtkunst und Musik ausbilden. Nach seinem Studium, und ich habe so gedacht, ja, es geht auf und ab. Man kann nicht immer seinen Traum leben. Der ist nicht immer vorne. Aber er war noch da. Und Gott hatte ihn da reingelegt in sein Herz, offensichtlich. Denn nach dem Studium hat er zuerst als freier Schriftsteller gearbeitet und Geld verdient damit in Danzig und Thorn. Und später wiederum in seinem Leben hat er als Bibliothekar und Kanzleiregistrator gearbeitet, also was er studiert hatte. Und wieder in der letzten Phase seines Lebens war er Hofdichter in Weimar. Damals konnte man ja nicht so sehr ganz alt werden. Mit 60 Jahren starb er dann von seiner Umwelt als Dichter, hochgeehrt. Ursprünglich wollte er Dichtkunst studieren. Und er hat es erlebt. Er ist wunderbar erhalten worden. Er hätte es nicht machen können. Es hat viele Wunder gebraucht. Und er hat sich fortbewegt in seinem Leben durch Vertrauen auf den Allerhöchsten. Wir können nicht sein Leben nachmachen und brauchen es auch nicht, aber wir können das Vertrauen auf den Allerhöchsten ihm nachmachen. Dazu lädt er uns ein. Ich dachte so, als ich das gelesen hatte, wir können uns gar nicht vorstellen, was Gott aus unserem Leben macht, wenn wir es ihm so von Tag zu Tag anvertrauen. Und ich musste denken, so war es eigentlich schon immer im Volk Gottes, dass nur der wirklich loslassen kann, auch diese schweren Erlebnisse, der auf Gott vertraut. Und dabei wurde ich an Mose und die Geschichte des alttestamentlichen Volkes erinnert. Und darum möchte ich als erstes sagen, wer auf Gott vertraut, der kann geliebte Menschen loslassen. Das ist schnell gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist. Aber er kann. Warum? Weil er weiß, wo die Menschen sind. Ich kann sie in Gottes Hand befehlen, im Gebet. Dort kann ich sie suchen. Ich brauche sie nicht in der ganzen Welt oder in einem blinden Zufall oder einem grausamen, ungewissen Schicksal überlassen, sondern im Gebet dürfen wir jeden Menschen, den wir nicht erreichen können, in der Hand Gottes suchen und dorthin befehlen. Was er dann tut, ist in jedem Fall wunderbar. Also nicht logisch zu erklären, so als hätte es gar nicht anders kommen können, sondern eben nur durch sein wunderbares Eingreifen zu erklären. Und die sind nicht logisch. So erlebt es ja schon die Mutter von Mose im Sklavenland Ägypten. Sie wissen, viele von Ihnen wissen, es gab da eine Zeit, in der man sich nicht freuen konnte, einen Jungen zur Welt zu bringen. Denn Jungs mussten sterben. Und da überließ sie ihn, als er zu laut wurde, den Händen Gottes und machte ihm im Glauben ein Körbchen aus Schilf, aus Rohr, Papyrusstreifen und verklebte das mit Pech. Die Stimme der Resignation, die bestimmt in Menschen um sie herum auch laut wurde, hätte gesagt: Was machst du da? Du machst ihm einen Sarg im Wasser. Das kann doch nichts werden. Aber ich denke, sie hätte ihm gesagt und geantwortet: Nein, ich mache ihm eine Arche in den Fluten des Hasses. Und was Gott daraus macht, das überlasse ich ihm. Es ist immer wieder eine Entscheidung, die Stimme der Resignation zum Schweigen zu bringen im Glauben und sagen: Ich lasse mich nicht von dir bestimmen. Ich höre die Stimme, aber ich sage Nein zu ihr. Wenn ich es nicht tue, spricht sie weiter. Und ich kann sagen, ich vertraue mich oder dem, worüber ich mir Sorgen mache, ich vertraue es dem allmächtigen Gott an. Und dann werden wir erstmal noch sehen, was daraus wird. Die Stimme des Fatalismus, man kann sowieso nichts machen, es ist alles schlimm und schwierig, ist nicht die Stimme des Glaubens. Und ihr gilt es zu widerstehen. Ja, und dann erlebte sie ja sein wunderbares Eingreifen. Wir kennen die Geschichte von der Tochter des Pharao, die dieses Kind rettete und adoptierte. Und so wurde ja ein Sohn dieses gefürchteten und darum versklavten Volkes ausgerechnet ein Adoptivsohn des beherrschenden Königs des Landes und genoss dessen gesamte Bildung. Und da sieht man das wieder: Wer nur den lieben Gott lässt walten, der kann Wunder erleben. Andere als wir denken manchmal, aber doch Wunder. Und das wollen wir jetzt doch einmal auch singen zusammen. Mal nur bis hierher. Als Mose erwachsen war, musste er ja auch selbst trotz all seiner Machtfülle immer wieder neu loslassen und erfahren: Wer auf Gott vertraut, kann eigene Bilder, die man so hat, loslassen. Was meine ich damit? Ja, es kann ja schon schwer sein, Kinderbilder loszulassen, wenn man umzieht und irgendwie keinen Platz hat oder weil man sie einfach nicht mitnehmen kann. Fotoalben, sie sind einem kostbar, sie erzählen eine Geschichte. Es sind Erinnerungen daran geknüpft. Und Mose hatte natürlich auch Erinnerungen an seine eigene Mutter, an die Geschichte seines Volkes in Freiheit vor langer Zeit. Er hatte kein Fotoalbum, aber er hatte die Erinnerung. Und schmerzlich war ihm ja jetzt in Ägypten bewusst als Königssohn, dass das der Vergangenheit angehörte. Sein Volk war versklavt und auf grausame Weise unterdrückt und gequält. Und so musste er als zweites das gute Bild seiner Adoptivfamilie loslassen. Die Königsfamilie. Also die Familie, die ihm eine hervorragende Ausbildung ermöglicht hatte und ihn zum Herrschen erzogen hat, er merkte, das sind die gleichen, dieselben, die sein eigenes Volk demütigen und ausbeuteten. Wir möchten immer so gern das so genau geschieden haben. Die Guten tun nur das Gute und die Bösen tun nur Böses. Und so geht das Leben gar nicht. Wir erfahren von Menschen, deren Werte wir nicht vertreten, gute Dinge, die in unser Leben kommen. Und von denen, die den richtigen Weg gehen, immer wieder auch sehr Verletzendes. Und es zerreißt einen. Diese Erfahrung machte Mose auch und darum griff er selber ein. Er schlug den ägyptischen Schläger seiner Landsleute. Er konnte diese Ungerechtigkeit einfach nicht mehr tatenlos mit ansehen. Und dabei, Sie kennen es, wurde er selber zum Totschläger. Er, ein Mörder, er wollte doch ein Retter werden. Und was war jetzt daraus geworden in einem Augenblick? Am nächsten Tag schon wartete die nächste Erschütterung auf ihn. Er sah zwei seiner versklavten Landsleute sich streiten und sich schlagen. Und als er sie zur Besinnung bringen wollte, meinten die ja nur: Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich jetzt etwa auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? So können wir es in 2. Mose 2, Vers 14 nachlesen. Ich denke, Mose verstand die Welt nicht mehr. Nicht nur das gute Bild seines Adoptivvolkes war zerbrochen, auch das gute Bild seines eigenen leidenden Volkes ging in dem Augenblick kaputt. Und er musste das auch bitter lernen: Wer unter bestimmten Umständen leidet, wird nicht automatisch dadurch ein guter und dankbarer Mensch, wenn man ihm helfen will, wenn man sich für ihn einsetzt. Natürlich dämmerte ihm jetzt auch seine eigene aussichtslose Lage. Wenn die beiden das mitbekommen hatten, dann würde natürlich auch bald seine Verfolgung aufgenommen und er konnte nur noch fliehen. Aber wie sah denn das aus? Er, der Thronfolger, ein Strafverfolgter. Das gute Bild über sich selber, denke ich, ging auf dieser Flucht auch zu Bruch. Was sollte aus ihm werden? Es fehlte ihm alles: sein guter Ruf, seine Familie, seine Heimat. Gab es da noch eine Zukunft für ihn? Was hatte er noch außer den Kleidern auf dem Leib? Genau die Situation von Georg Neumark später. Nichts hatte er mehr. Falls Mose das gedacht hat, so erfuhr er jetzt ein drittes. Wer auf Gott vertraut, kann eigene Erwartungen, was er erwartet noch in der Zukunft, loslassen. Und wird von Gott überrascht. Vielleicht dachte Mose, für mich gibt es keine Zukunft und keine Heimat mehr. Aber er erfuhr, Gott schenkt mir dort, wo ich es erwartet hatte, in Ägypten, keine bleibende Stadt. Aber dort, wo ich es nicht mehr erwartet habe, wo man es nicht erwarten kann, in der Wüste, ist kein Ort zum Leben eigentlich. Da bekomme ich eine neue Familie und eine Heimat. Eine Arbeit. Wenn es auch wahrscheinlich für ihn nichts zu tun hatte mit seiner Ahnung im Herzen, ein Retter seines Volkes zu werden, so ist es doch ein Platz zum Leben gewesen mit Menschen, die zu einem stehen. Und es braucht jeder Mensch diese Erfahrung. Sie ist wichtig und Gott schenkte sie ihm. Arbeit und Menschen, die zu einem stehen. Das müssen nicht viele sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er bei seinem Beruf, ein Schäfer zu sein, viel Zeit zum Nachdenken hatte und sich auch immer wieder Ängste und Zweifel in seinem Herz herumschlichen. Diese Fragen: Wozu habe ich so lange im Herrscherhaus gelebt, wenn ich jetzt hier ende? Wozu bin ich am Leben geblieben? Warum bin ich nicht gleich als kleines Baby gestorben? Wäre doch besser gewesen. Anstatt noch ein Mörder werden zwischendrin, ein Flüchtling werden. Was bringt's? Hier in der Wüste verwelken. Und er musste lernen, was jeder Nachfolger Jesu auch lernen muss. Tempo ist nicht eine neutrale Größe, die in meiner Verfügung ist. So, ich kann auf die Uhr schauen und sagen, um 3 gehe ich dann da und dahin. Wir haben so unsere Pläne mit der Uhr. Wir denken, wir können darüber verfügen. Mindestens hier wir in Deutschland denken das. Mose musste lernen, Zeit ist ein Werkzeug in Gottes Hand für die, die ihm vertrauen. Und es war zu allen Zeiten so. Er musste das buchstabieren, was wir immer auch buchstabieren müssen. Georg Neumark hat es dann so ausgedrückt: Man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt. Also es heißt nicht, dass man da vergnügt ist im Sinne von, dass es lustig ist, sondern lass sich genügen. Wie unsers Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt. Gott, der sich uns hat auserwählt. Darum sind wir auf der Welt. Für ihn. Da ist auch eine Zeit in der Wüste nicht sinnlos. Keine Zeit. Und dieser Gott weiß sehr wohl, was uns fehlt. Ich lade Sie ein, diese Strophe jetzt auch mitzusingen. Ja, Sie wissen alle, wie lange Mose in der Wüste war. Brauche ich ja jetzt nicht sagen. 40 Jahre höre ich schon, ja. War er als Ehemann, Familienvater und Schafhirte unterwegs. Und da überraschte ihn Gott aufs Neue. Und er musste seine Erwartungen, die er jetzt aufgebaut hatte in diesen 40 Jahren, wieder loslassen. Gott rief ihn mitten in seinem Alltagsgeschäft, also nicht mal in der stillen Zeit oder sowas, aus dem Dornbusch zu. Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und dann sagt er ihm, was er vorhatte, schon von langer Hand. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette, die Menschen meines Volkes, aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und er sagt genau dieses Gebiet, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe. Das war die Überraschung, auch für Mose, dass er das alles gesehen hat und zwar nicht distanziert, sondern sehr beteiligt. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie bedrängen. Und jetzt kommt der Knüller. So geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Der sein Leben als kleines Kind aus dem Wasser gezogen hatte, das bedeutet ja sein Name Mose, aus dem Wasser gezogen, der wollte jetzt durch ihn die Wasser teilen, die sein Volk versklavt hatten oder am Ort der Versklavung festgehalten hatte, und in die Freiheit führen, dass es das tut, wozu das Volk Gottes lebt, nämlich Gott dienen. Wenn wir uns das vorstellen, nach dieser langen Wartezeit, als Mose gar nichts mehr erwartet hatte und dachte, Familie, kenne ich mich aus, 2, 3 Kinder, Frau, das ist überschaubar, ein kleiner Kreis. Als Gott ihn rief, musste er begreifen, Gott meint Familie im großen Stil und es ist überhaupt nicht überschaubar. Und auch nicht Mose ist zuständig, er muss nicht alles im Griff haben, sondern Gott erklärt sich zuständig. Ich bin, der ich bin, der ich schon immer da war und gesehen habe, der jetzt eingegriffen hat und der genau weiß, wen er jetzt zu welcher Aufgabe herausruft. Der ist bei dir. Ja, egal, Schwester Hede konnte früher immer sagen, egal wie viele Nullen du dir selber anhängst, was du alles nicht kannst, ich bin die große Eins davor. Umso besser, wenn du also viele Nullen hast. Mose dachte noch vielleicht in der Wüste, ich werde für den Rest meines Lebens ein Schafhirte sein. Aber Gott sagte, du wirst für den Rest deines Lebens ein Hirte meines Volkes sein. Mose dachte sicherlich, mein Volk wird für immer dem Pharao dienen. Aber Gott sagte, du wirst mein Volk aus Ägypten herausführen, damit es dort in der Freiheit mir dient. Und als Mose schließlich bereit war, das kann man ja alles nachlesen, ist sehr spannend, auch wenn man es kennt, man muss es immer wieder mal lesen. Gegen alle seine Befürchtungen, Gott zu vertrauen und zum Pharao zu gehen, da dachte er womöglich, also gut, jetzt wird aber alles besser, jetzt tue ich ja, was Gott will. Aber er musste feststellen, es wird erstmal alles schwerer. Widerstand von allen Seiten, gerade wenn ich tue, was Gott will. Da könnten jetzt viele hier vorkommen und ihre Geschichten erzählen. Das sind viele Leute plötzlich, die nie was zum Leben gesagt haben. Auf einmal fällen ihnen tausend Sachen ein, warum man das, was man den Eindruck hat, dass Gott zu einem gesprochen hat, nicht sein kann. Da muss man viel beten. Aber das ist ja auch offen, die Tür. Und Mose hat es auch erlebt, nach 10 schweren Plagen, die nicht hätten sein müssen, war es soweit. Es traf alles ein, was Gott gesagt hatte, einschließlich der Übergabe des Arbeitslohnes für die jahrhundertelange Sklavenarbeit aus den Händen der Ägypter. Die Stunde der Befreiung war gekommen und auch die Rettung durch das Schilfmeer hindurch übertraf alle Erwartungen. Kein Mensch hat gedacht, dass da ein Weg ist, in diesen tiefen Wassern, für ein armes Sklavenvolk mit kleinen Kindern und langsamen Tieren. Und hinter sich die schnellen Ägypter. Das sollten Sie nie vergessen, dass Gott eine Wand dazwischen bauen kann, die nicht in unserer Macht steht. Und dass niemand uns näher kommen kann, als Gott es erlaubt, wenn er uns retten will. Jubelgesang auf Gottes wunderbares Erhalten durch die Fluten war das Ergebnis. Und Sie haben das auch erlebt, er kennt die rechten Freudenstunden. Er weiß wohl, wann es nützlich sei. Wenn er uns nur hat treu erfunden und merket keine Heuchelei, so kommt Gott, ehe wir es uns versehen, und lässet uns viel Guts geschehen. So dichtet es Georg Neumark. Ich möchte aber dazu fügen, die Erfahrung des Volkes Israel damals war, wenn wir nur einfach mal am Leben bleiben, auch wenn man noch keinen Glauben hat und auch nicht das Richtige tut, er greift ein, trotzdem. Er hat nur ihr Leiden gesehen. Er hat ja gesehen, wie sie drauf waren, was den Mose da damals aus der Kurve gehauen hat. Sie streiten trotzdem, obwohl sie leiden. Und sie lassen sich nicht helfen. Trotzdem hat Gott eingegriffen. So ist unser Gott. Auch wenn wir nicht alles richtig machen, jederzeit, hilft er. Das ist kein Freibrief, aber es ist das Erbarmen Gottes. Wir können die Strophe doch jetzt auch noch singen. Waren Sie dann schon am Ziel, als Sie da auf der anderen Seite vom Roten Meer waren? Alles gut? Klappe zu, Bibel zu, auf Wiedersehen. Nein, Sie sind Bibelkenner, Sie wissen das. Das Leben in der Freiheit war erst der Anfang der Vertrauensschule. Auch für Mose. Falls er erwartet hatte, er wäre schon am Ziel, so musste er jetzt lernen, er ist erst am Anfang. Viele Enttäuschungen mit seinem Volk und viele Wunder durch seinen Gott lagen noch vor ihm auf dem Weg ins verheißene Land. Und bis ans Ende seines Lebens blieb es so. Falls er gedacht hat, ich bin so weit gegangen, jetzt komme ich auch ins verheißene Land, da war ja immer das Ziel, so musste er diese Erwartung auch wieder loslassen und Gottes überraschende Antwort hören. Du sollst das Land vor dir sehen, das ich den Israeliten gebe, aber du selbst wirst nicht hineinkommen. Es mag bitter gewesen sein. Er hat auch die Begründung gehört, das können wir dann im 5. Mosebuch lesen. Er sagt, ihr habt euch an mir versündigt unter den Israeliten bei dem Haderwasser zu Kadesh in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht heiligtet inmitten der Israel, der Israeliten. Und dann kommt es, denn du sollst das Land vor dir sehen, aber du sollst nicht hineinkommen. Ja, was war da gewesen? Eine andere Situation, als die Israeliten ihn erzürnt haben und gesagt, wir kommen um vor Durst, wir können ihn nicht überleben. Da hatte Gott zu Mose gesagt, schlage mit deinem Stab an diesen Felsen und dann wird Wasser hervorkommen. Und genau das geschah. Und an dieser Situation, bei diesem Haderwasser zu Kadesh, da war wieder so eine Durstsituation und sie haben gemurrt, als hätten sie noch nie Gottes Hilfe erlebt, obwohl sie jetzt schon 38 Jahre durchgekommen sind, ohne Schuhgeschäft von Deichmann oder sonst jemand. Die Sandalen sind nicht kaputt gegangen, das müssen wir uns mal überlegen, was das für viele Erhaltungswunder waren für das gesamte Volk. Das überliest man meistens. Und dann haben sie wieder gebrüllt, als wäre kein Gott, der sie bis zum heutigen Tag erhalten hatte. Und da ist Mose wütend geworden. Und er hat nicht richtig zugehört, dass Gott sagte, sprich mit dem Felsen, dann kommt Wasser heraus. Er hat nochmal geschlagen. Und das war jetzt der Grund, warum er nicht hineinkommt. Ja, in seiner letzten Stunde schloss sich der Kreis, nicht durch das Gesetz komme ich ins verheißene Land. Es hat eine viel größere Dimension, nicht weil er einmal kurz wütend war, kommt er nicht ins verheißene Land, das wäre ja schrecklich, gell? Kämen wir alle nicht hin. Nein, es hat eine tiefere Dimension gehabt. In 2. Korintherbrief lesen wir das dann, der Fels, der mitfolgte, damals, da gibt es eine Auslegung von Paulus für die Israeliten. Der Fels, der mitfolgte in der Wüste, war Christus. Und Christus ist einmal geschlagen worden, damit wir Wasser des Lebens haben. Als er am Kreuz von Golgatha für uns starb. Ein zweites Mal werden nur Worte nötig sein, wenn wir etwas brauchen, das Gebet. Mose war der Mann des Gesetzes. Dadurch hat das Volk Israel die 10 Gebote empfangen. Und sie haben das Wesen Gottes dadurch kennengelernt. Aber das Gesetz hat nicht die Kraft, dass wir es auch halten können. Ins verheißene Land des Glaubens muss uns ein anderer führen. Mose hatte ihn angekündigt. In 5. Mose 18 sagt er, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken aus dir und deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Er wird in euch sein und wird solche Leute aus euch machen, die Gottes Gebote halten und danach tun. Und das kann nur einer sein. Josua damals konnte es auch nicht sein, aber in der Wurzel dieses Namens ist Josua Jesus. Und von ihm heißt es dann, du sollst seinen Namen Jesus nennen, in Matthäus 1, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden und Übertretungen. Wir können nicht aus eigener Kraft gottgefällig leben. Das hat Gott nie gesagt. Aber er wollte uns reif machen, dass wir ihn brauchen, dass wir ihn bitten in unser Herz, dass wir sagen, komm, du bist der Hirte, der mich durch mein Leben führen kann, und ich brauche jeden Tag Vergebung, ich darf sie jeden Tag empfangen, denn genau dafür hat er sich schlagen lassen. Und ich werde ans Ziel bringen können, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Der Mann des Gesetzes kann nicht ins verheißene Land. Und doch erlebte er es auch selber. Welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Gott hat ihn zu sich genommen. Ganz am Schluss lesen wir, so starb Mose, der Knecht des Herrn, daselbst im Lande Moab nach dem Wort des Herrn. Und er, Gott, begrub ihn im Tal im Lande Moab gegenüber Bet Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Gott hat ihn zu sich genommen. Und er wollte damals am Anfang vor dem verheißenen Land, dem Land des Glaubens, sein Volk davor bewahren, Pilgerfahrten zu Heiligen zu machen und Tote zu verehren und sich nach der alten Zeit zu sehnen. Ja, als Mose noch da war. Und jetzt trösten wir uns am Grab von Toten. Nein, sagt Gott. Gräber sind immer eine Versuchung, Tote zu verehren. Moses Leben hatte einen anderen Sinn. Durch ihn wollte Gott Nachfolger des Vertrauens auf Gott selber rufen, auch im verheißenen Land. Gott wollte durch Mose auch uns dazu ermutigen, was eben Georg Neumark dann später so ausgedrückt hat. Was Hans-Peter Reuer uns sagen würde: Schau auf Christus, rechne mit ihm, folge ihm. Er gehört jetzt zu der Wolke der Zeugen und ich denke, er würde uns anfeuern und sagen: Geht vorwärts, lasst los, was ihr nicht halten könnt. Und ergreift im Glauben und im Gebet den, der euch nie fallen lässt. Er würde sagen: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen. Der liegt vor dir, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Auch wenn wir Menschen eigene Bilder und eigene Erwartungen immer wieder loslassen müssen. Er bleibt bei uns und will uns auch in Zukunft, in der die jetzt vor uns liegt, mit seinem Wundertun überraschen. Und dafür können wir ihn loben. Können wir uns gegenseitig ermutigen jetzt mit dieser Strophe, die wir zusammen singen. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns nicht verlässt, dass du bei uns bist, dass du uns erwartest und dass du in deinem Sohn durch den Heiligen Geist mit uns in jeden einzelnen Augenblick gehst, in jede Angst, in jede Situation, die wir nicht überblicken, und lädst uns ein, mit allem, was wir loslassen müssen, zu dir zu kommen, um dich im Glauben festzuhalten, weil du uns hältst. Und auch da, wo wir gar nicht mehr halten können, da hältst du uns, und niemand kann uns aus deiner Hand reißen und uns die Zukunft bei dir streitig machen. Dafür danken wir dir von Herzen. Amen. Ja, jetzt habe ich nur noch zu sagen, dass Sie nicht zu gehen brauchen, ohne draußen einen Kaffee im Stehen und eine Zeit noch hier zu verbringen, miteinander zu reden, einander zu ermutigen, vielleicht auch was auszumachen. Das hilft auch auf dem Weg, dass man Termine vereinbart, um konkret zu wissen: Ich bin nicht allein auf dem Weg. Zeiten des Gebets, auch des Teilens von Zeit und Essen und was man alles so teilen kann. Das tut gut, und dafür soll es gleich einen Auftakt schon geben. Und nächste Woche, wenn der Herr Jesus nicht vorher wiederkommt, wird hier wieder Bibelstunde sein. Auch dazu laden wir Sie herzlich ein. Ja, wir haben die Stunde begonnen: Geh auf deinem Weg getrost und ohne Sorgen. Wir wollen uns diesen Refrain einfach noch einmal als Segensgruß gegenseitig zusingen. Auf Wiedersehen und Gott befohlen.